Ich habe allen Anlass, Ihnen fröhliche Ostern zu wünschen. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen und Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Wir wollen miteinander die fröhlichen Osterlieder singen und beginnen mit dem Lied 79 und singen alle 6 Verse. Herr Jesus, du Sieger über den Tod, wir freuen uns, dass du heute, auch jetzt in dieser Stunde unter uns bist, als der lebendige Herr. Und du klopfst bei jedem von uns an. Du hast jedem von uns eine ganz persönliche und direkte Botschaft heute. Wir sind ja oft, auch wie die ersten Jünger, solch ein ungläubiges Volk. Wir wollen das gar nicht wahrhaben, was dein Ostersieg bedeutet. Und wie das für uns ein ganz neues Leben beinhaltet. Dann nimm doch bei uns alle Glaubenshindernisse und Zweifel hinweg und überführe uns durch dein Wort, damit wir hier schon in dieser Welt des Todes dein neues, ewiges Reich bauen. Wir möchten dich besonders bitten für alle, die in schwerer Trauer sind, auch unter uns. Tröste du sie. Sprich du zu ihnen dein frohmachendes Wort. Und alles, was uns jetzt bewegt, wollen wir dir in der Stille sagen. Danke, Herr, dass du bei uns bist, alle Tage bis an der Weltende. Amen. Wir freuen uns, dass wir heute Frau Petra Kolakowski unter uns haben. Sie wird nun zuerst den Choral singen zur Begleitung der Orgel Jesus, unser Trost und Leben von Johann Sebastian Bach. Lese aus 1. Korinther 15 von Vers 35 ab. Dem großen Auferstehungskapitel 1. Korinther 15. Von Vers 35. Aber es könnte jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du Narr, was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht zuvor stirbt. Und was du sähst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa von Weizen oder einem anderen Gewächs. Gott gibt aber einem jedem Leib, wie er will, und zwar jedem Samen seinen eigenen Leib. Auch die Lebewesen haben nicht alle den gleichen Leib, sondern einen anderen Leib haben die Menschen, einen anderen das Vieh, einen anderen die Vögel, einen anderen die Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber die himmlischen haben eine andere Herrlichkeit als die irdischen und einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen hat der Mond, einen anderen haben die Sterne. Denn ein Gestirn unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. Mit all dem will der Paulus jetzt unsere neue Leiblichkeit beschreiben, die wir einmal nach der Auferstehung tragen. Völlige Identität mit meinem irdischen verfallenen Leib und doch in einer ganz neuen Qualität. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät, verweslich und wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Dieses Wort war mir oft ein Trost, wenn ich miterleben musste, wie alte Menschen zerbrochen sind, wie der Geist schwach wurde und der Körper hinfällig wurde, wenn gesät wird in Unehre und in Schwachheit. Und dann sagt der Herr, er wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib? Natürlich gibt es den haben wir ja. So gibt es auch einen geistlichen Leib. Wie geschrieben steht, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber nicht der geistliche Leib ist der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen Menschen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Und nun singt uns Frau Kolakowski von Georg Friedrich Händel die Arie aus dem Messias: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. auf mein Herz mit Freuden. 86, wir singen von diesem Lied die Verse 1 bis 3. Passionsgeschichte nach dem Matthäusevangelium gelesen und wollen jetzt heute auch die Auferstehung nach dem Matthäusevangelium lesen. Kapitel 28. Morgen wollen wir noch einen kleinen Blick tun auf die Bewachung des Grabes, die Verse, die am Ende von Kapitel 27 stehen. Matthäus 28, Vers 1 bis 10. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat heran, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Die Wachen aber erschraken vor Furcht über ihn und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel redete die Frauen an und sagte: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er wird vor euch hergehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sagte: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Herr, mach auch uns deiner Auferstehung ganz gewiss.
Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, das ist heute ein herrlicher Ostermorgen. Ich freue mich mit Ihnen an diesem wunderschönen Frühlingstag mit. Nach diesem harten Winter wird es Ihnen sicher allen auch so gehen, dass wir das genießen. Und ich meine, wir sollten an diesem Osterfest auch auf andere Menschen zugehen und ihnen sagen, wir verstehen das gut, wie ihr euch freut an der Blüte. Wir tun's doch auch. Und das erquickt unseren müden Geist, wenn wir das Herrliche sehen, das Erwachen der Natur. Aber es genügt uns nicht. Wir wollen euch noch mehr zeigen von dem, was uns an diesem großen Tag aufrichtet und ermutigt. In unseren Tagen können wir ja gar nicht mehr unbefangen die Natur ansehen. Es ist ja eine völlig neue Entwicklung eingetreten. Überall wird davon gesprochen, das wird zum Thema, die Natur um uns her, die stirbt ja. Und manche, die malen dann schon das Schreckgespenst an die Wand, wie da bald die Wälder kahl werden und die ganze Schönheit um uns her so abgestorben sein wird, da reden sie, wie schrecklich diese Welt zerstört werden kann. Wer heute ein Herz für die Natur hat, der muss sich mit solchen Gedanken auseinandersetzen. Und das ist der Augenblick, wo Christen anfangen müssen mit der Botschaft, die sie haben. Der Trost der Natur allein genügt doch heute nicht mehr. Wir schauen doch viel tiefer und fragen, was ist denn dann? Das hat man vielleicht vor 100 Jahren noch machen können, dass man sich an einer Blüte erbaut hat und sich Stärkung geholt hat. Aber wir heute am Ende des 20. Jahrhunderts, wir sehen doch, dass die Natur gar nicht diese Kraft der Evolution hat, die man früher geglaubt hat, dass sie durch alle Zerstörungsmächte hindurch sich neue Bahn bricht und wie Phönix aus der Asche immer neu ersteht in neuer Schönheit und neuer Größe, sogar gereinigt in einer neuen Perfektion. So war doch ein Naturglaube. Wo ist heute dieser Naturglaube? Er ist zerstört. Wir wissen auch um das Sterben der Natur. Und wenn Sie in der Offenbarung der Bibel lesen, dann finden Sie ja immer wieder Hinweise, die wir in unseren Tagen genau beachten. Wo plötzlich die Gewässer bitter werden und die Menschen, die davon trinken, sterben. Und wie das Wasser im Meer zu Blut wird, zu einem Todestrunk. Wir wissen doch um die zerstörenden Kräfte unserer Welt. Und jetzt will ich nicht mehr von der Natur reden. Die von Ihnen, die mit dem Tod ganz nah in Berührung kamen, als ein lieber Mensch gestorben ist, die wissen doch, was das ist. Da kommt ja nicht der Phönix aus der Asche, sondern da bleibt Jahr um Jahr nur die alte Wunde, die nicht heilt. Und die große Lücke, an die man fortwährend erinnert wird. Und die Liebe kehrt nicht wieder. Und die Erinnerung bleibt nur schmerzhaft. Darum tröstet uns das nicht, dass ich an die Blumen hinsehe, die wir oft auch in großer Liebe auf die Gräber legen. Es ist ja ein Zeichen der Wertschätzung für die, die wir verloren haben, wenn wir sie dort niederlegen. Aber sie verwelken so schnell, diese Blumen. Sie haben keinen Bestand. Und darum sollten wir heute am Ostertag den Mund aufmachen und den Menschen sagen, unsere ganze Freude, unser ganzer Trost kommt davon her, dass Jesus aus dem Grab herausgekommen ist. Er, der tot war, hat den Tod leibhaftig an sich selbst überwunden. Und er hat uns eine Bresche geschlagen, wie durch eine Mauer hindurch, wo wir jetzt alle ihm nachgehen können. Wir bleiben nicht mehr eingeschlossen in das Gefängnis des Todes, sondern der Weg ist frei, den wir gehen können. Von Jesus Christus und unsere fröhlichen und mächtigen Osterlieder, die wir heute und morgen und all die Tage dann singen wollen, die reden ja davon, von der großen Freude am auferstandenen Jesus. Nun möchte ich Ihnen an diesem Textabschnitt ein wenig erklären, was das bedeutet. Es wäre so arg viel zu sagen. Heute Nachmittag habe ich eine Ansprache im Evangeliumsrundfunk über diesen Abschnitt. Ich meine, das, was ich heute Mittag sage, kommt heute Morgen gar nicht vor. In so einem Textabschnitt steht so viel drin, das kann man gar nicht ausschöpfen. Ich möchte jetzt zuerst einmal Ihnen zeigen, unser Denken wird erschüttert. Unser Denken. Das ist gut, wenn Sie denken können. Ich hoffe, dass Sie alle recht gescheite und weise Denker sind. Viele von Ihnen, die haben die Gaben, sich mit der Naturwissenschaft zu beschäftigen. Andere, die können philosophieren. Andere, die ergründen tiefe und verborgene Geheimnisse dieser Welt. Und wenn Sie all dieses Wissen des Menschen zusammennehmen, dieses Denken über die Geheimnisse der Welt und das Verstehen dessen, was vor unseren Augen sich auftut, am Ostermorgen wird unser Denken erschüttert. Es wird sogar auseinandergebrochen. Ich will es Ihnen an den schlichten Frauen zeigen, die da zum Grabe gehen. Bei allen Menschen wiederholt sich das Gleiche, diese Erschütterung des Denkens. Ob es ein Kind ist oder ein hochgelehrter Professor, es passiert immer das Gleiche, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Die Frauen gehen zum Grab, sie waren ja wirklich tapfere Frauen. Was die fertig brachten mit ihrem großen Denken. Da lag kaum der Karfreitag zurück. Die konnten doch nachts nicht schlafen, als Jesus ihre Hoffnung tot war. Ein solcher Schmerz musste ausgehalten werden, eine solche Trauer, das können nur Frauen. Dass sie dann am Tag nach dem Sabbat, also am Ostersonntag, wieder auf den Beinen sind und schon am frühen Morgen, ich als Mann hätte das ein wenig vor mir hergeschoben und hätte mich dreimal dran erinnern lassen und dann wäre ich vielleicht so mit Hangen und Bangen losgelaufen. Die Frauen, das waren Persönlichkeiten, die auch das Unangenehme rasch bewältigen wollten. Und da wollten sie zum Grab gehen und die restlichen Besorgungen noch machen, die zu tun waren. Es war ja alles so überstürzt gewesen bei der Bestattung Jesu. Und nun laufen sie hinaus zum Grabe. Und was passiert da? Da wird ihr Denken plötzlich aus den Angeln gehoben. Sie haben viel mit ihrem Denken bewältigen können, sogar noch das schreckliche Passionsleiden Jesu, diese Folterungen und diese Qualen. Aber was jetzt geschah, da kommt er nachher immer wieder mit Furcht und fürchtet euch nicht. Es muss den Frauen durch die Knochen gefahren sein. Und es mag sein, dass es für uns heute genauso wirkt, als Menschen, die so realistisch in unserer Zeit leben, so mit beiden Füßen in der Erde. Was haben Sie denn erlebt? Diese Frauen haben erlebt, dass die unsichtbare Welt Gottes sichtbar mitten unter uns ist. Sie haben offenbar noch ein Stück davon mitbekommen, wie der Blitz herunterfuhr oder wie ein Blitz der Engel vom Himmel, dieses Erdbeben, das diese Welt erschüttert. Dieses leuchtende Gewand des Engels, das Sie gar nicht beschreiben können. Ich möchte Sie ganz herzlich bitten, jetzt nicht denken, das sei nur irgendeine märchenhafte Beschreibung eines Geschehens, das man ein wenig vielleicht vergessen sollte. Nein, das geht für uns heute am Ende des 20. Jahrhunderts genau um dasselbe. Wenn Sie einmal lesen, wie es dem Johannes ging, als er die Offenbarung von Gott gezeigt bekam, diesen Blick durch die Geschichte, da beschreibt er am Anfang seiner Apokalypse, wie er Jesus Christus schauen darf in seiner neuen, verklärten Herrlichkeit mit dem geistlichen Leib. Und er beschreibt dies, man merkt immer wieder, alle Vergleiche dieser Welt reichen nicht dazu. Er ist wie erschlagen von der Größe dieses mächtigen Herrn, der zu Rechten des Thrones Gottes sitzt. Ich wollte heute, dass es bei Ihnen ein solches Rütteln gibt. Ich kann das mit meinen Worten ganz bestimmt nicht tun. Ich kann das nur ganz schlicht Ihnen sagen, wie das ist. Sie leben heute mit den Gedanken, die Sie haben. Sie beschäftigen sich schon mit dem, was in der kommenden Woche vor Ihnen liegt.
Aber ich wollte, dass Sie heute mal einen Blick hineintun könnten in die unsichtbare Welt. In die Welt, wo Gott auf seinem Throne sitzt und diese ganze Welt in seiner Hand hält, wo Jesus zu seiner Rechten steht, wo die vielen tausend Engel ihm das Lob singen. Das ist doch keine mythologische Welt. Das ist doch die reale Welt, auf die wir zugehen, die wir nur nicht sehen können, weil unsere Augen so befleckt sind von der Gottlosigkeit und von der Sünde. Und wie die Frauen am Ostermorgen dort auf dem Friedhof, wo so viel Trauer liegt, etwas spüren von dieser neuen, herrlichen Welt der Ewigkeit, da geraten sie in Furcht. Es gibt überhaupt keinen Menschen, der darüber nicht erschrecken muss. Warum denn? Weil wir so arg mit allen Fasern unseres Wesens an dieser irdischen, vergehenden Welt hängen. Wir haben es uns so arg bequem gemacht. Darum fällt uns ja auch dann das Heimgehen einmal in die Ewigkeit so schwer. Und wenn wir in dieser, die Bibel sagt manchmal auch in der Klarheit Gottes stehen, in dieser ganzen Helligkeit, wo man durchleuchtet ist, wie von Röntgenstrahlen, wo das Letzte aufgedeckt ist, was wir gern vor Gott verbergen wollen, da erschrecken wir, weil wir ja so unvollkommene Leute sind. Aber da war die Freude, auch die Osterfreude bei diesen Frauen angebrochen. Jesus hat nicht nur den Tod überwunden, sondern er hat gleichzeitig auch für uns eine Tür aufgestoßen in diese neue, unsichtbare Welt hinein. Und seitdem leben wir ja in unmittelbarer, Tuchfühlung ist mir schon viel zu fern, wir leben wie durch ein Seidenpapier getrennt von dieser Welt Gottes. Wenn Jesus zu seinen Jüngern sagte, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wissen Sie das? Wenn Sie in der Straßenbahn nachher sitzen, dann ist Jesus da mit seinen viel tausendmal Engeln, hält er die schützende Hand über Sie. Und wenn Sie schwer atmend in Ihrer letzten Todesstunde liegen, dann ist der da, dem alle Macht gehört, im Himmel und auf Erden. Ich wollte, dass Sie einen Glaubensblick kriegen für diese unsichtbare Welt. Das wird zuerst ein Schrecken sein, aber nachher ist das die große Freude. Unser Denken wird erschüttert. Unser Denken, das immer nur so eng da bleiben kann, an dem, was man sehen und betasten kann. Und wenn zu Ihnen jetzt noch einer sagt, ich glaube nur, was ich sehen und betasten kann, müssen Sie sagen, dann sind Sie aber ein armer Mann. Dann sind Sie ein ganz armer Mann oder eine arme Frau. Meine Freude ist, dass ich weiß, was hinter diesen Dingen steht, die doch alle vergehen. Ich richte meinen Blick immer fester darauf, dass mich Jesus und dann dieser Herrscher Himmels und der Erde umgibt von allen Seiten. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ich kann hinlaufen, wo ich will, du gehst immer mit. Das kann mir nichts geschehen, weil ich doch durch dich geborgen bin. Fröhlicher Osterglaube dieser Frauen und ein neues Denken, dass er, Jesus, in der Mitte steht, auch von der Natur. Und jetzt will ich es noch einmal sagen, damit da kein Missverständnis entsteht. Wir freuen uns doch natürlich an der Blüte mit. Aber da wollen wir den Menschen heute wieder helfen, die wieder das zurückgewinnen wollen, die Schönheit der Natur zu entdecken. Das muss uns ja freuen, aber dass wir ihnen sagen, alle die Schönheit Himmels und der Erden ist verfasst in dir allein. Sie kommt aus der Schöpferhand Jesu. Und wir wollen wieder diese Welt, die vom Menschen weggerissen wurde, von der Hand Gottes, wieder zurückführen unter die Herrschaft Gottes. Das ist so schön, wenn wir anfangen können, in dieser Welt ein Stück, wo wir Verantwortung tragen, wieder unter die Befehlsgewalt des auferstandenen Jesus bringen. So sehe ich immer wieder meine Aufgabe an in meiner Familie. Wir Väter sind doch nicht die Despoten, die die Familie zusammenprügeln, sondern wir sind doch die verantwortlichen Sachwalter Gottes, die hier ein Stück der neuen Schöpfungswirklichkeit darstellen dürfen. Und wenn Sie in Ihrem Acker umgraben und Pflanzen einsetzen, dann tun Sie dies doch in der Freude, dass dies alles der Herr schafft und erhält und dass wir das verwalten dürfen. Aber das hat doch seinen Grund in der Auferstehung Jesu, dass ich mich freue in einer Welt des Todes und des Sterbens, auch wenn wir wissen, dass diese ganze Welt doch noch durch das Feuer des jüngsten Tages hindurchgeht. Auch wenn wir etwas ahnen vom Wetterleuchten der künftigen Weltzerstörungen. Wir sagen doch den Menschen, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Die unsichtbare Welt Gottes ist doch kein Wolkenkuckucksheim, das wir irgendwo fern erträumen. Es ist heute da. Heute darfst du diesen auferstandenen Jesus in dein Leben einlassen. Er will dein Leben von innen her umgestalten und will die Mitte unseres Denkens und Lebens sein. Jetzt habe ich am Anfang davon gesprochen, ob einer gelehrter Professor und Naturwissenschaftler ist oder einer Schüler ist, ist ganz gleich. Die Mitte des Denkens der Christen ist, auch in ihrem naturwissenschaftlichen Forschen, auch wenn sie musizieren oder wenn sie Bücher lesen, soll doch dieser auferstandene Jesus sein, der meinem Leben erst Inhalt, Mitte und Ziel gibt. Also unser Denken wird erschüttert, unser Denken, das von der unsichtbaren Welt Gottes nichts weiß. Das Zweite, was ich Ihnen da zeigen will, das Grab ist leer. Der Engel fordert die Frauen auf und sagt, kommt mal her, schaut, wo er gelegen hat. Dann führt er sie hinein in dieses Grab und dann stehen sie da drin und da sehen sie noch der Platz, wo diese Leiche lag, die Tücher sind sauber zusammengefaltet. Es ist etwas Merkwürdiges, so ein Grab anzusehen, das leer ist plötzlich. Vor vielen Jahren gab es in Köln ein Gefängnis, den Klingelpütz. Da haben die Leute immer gesagt, das sei das fidele Gefängnis. Wenn da einer ein bisschen gegen die Mauern gedrückt hat, dann sind die Mauern gebrochen und die Häftlinge sind abgehauen. Das hat viel Spott in der Lokalpresse gegeben. Ein Gefängnis, das seine Leute nicht halten kann. Aber das ist mir immer so mit dem Grab, in das wir die Leute hineinlegen. Er sieht mir immer, ich gebe das freimütig zu, unheimlich aus, so ein Grab. Oder wollten Sie sich heute schon mal in Ihren Sarg reinlegen? Ich lege keinen Wert drauf. Ist mir doch unheimlich und fremd. Aber wir sollten es immer wissen, es ist wie so ein fideles Gefängnis. Es kann uns ja nicht mehr halten, wo der Auferstandene uns die Türen aufbricht. Es ist für uns ja nur eine kurze Durchgangsstelle hinein in die neue Welt Gottes. Das Grab kann mich nicht mehr halten. Jetzt muss ich aber doch noch ein Wort sagen, weil so viele gescheite Theologen ja ihre Bedenken zur Auferstehung Jesu anmelden. Niemand hat Bedenken zu sagen, dass Jesus lebt, aber manche runzeln mit der Stirn und sagen, naja, ob Jesus wirklich mit seinem Leichnam auferstanden ist, sodass sein Körper weg war, also das seien doch recht große Bedenken anzumelden. Welche eigentlich? Die einzigen Bedenken, die man dagegen vorbringen kann, ist ihr Denken. Was anderes können sie dagegen nicht anbringen. Manche wollten vielleicht die Evangelisten schelten und sagen, warum habt ihr nicht Beweisstücke herangebracht, die für jeden Naturwissenschaftler schlagend sind, mikroskopische Untersuchungen, irgendwas. Das ist interessant. Die ersten Christen haben überhaupt nie an Spurensicherung gedacht, obwohl sie doch auch sehr skeptische Leute waren. Wäre doch gut gewesen. Warum eigentlich nicht? Die ersten Christen haben so übermächtig jeden Tag die Wunder des Auferstandenen erfahren und erlebt, dass sie überhaupt nicht interessiert waren, rückwärts Spuren zu sichern. Sie merken das genau in den Evangelienberichten, das ist ja gerade ein Zeugnis der Wahrheit. 30 Jahre nach dem Tod Jesu, was ist 30 Jahre? Wir haben 40 Jahre nach Kriegsende. 30 Jahre nach dem Tod Jesu werden schon die ersten Christen in Rom dort angezündet von Nero als lebende Fackeln. Die kleinen Christengemeinden werden schon als die Unruhestifter des Römischen Reiches betrachtet. So mächtig hat der auferstandene Jesus gewirkt, selbst im Heidentum, und Menschen zum Glauben geführt. Das ist der stärkste Auferstehungsbeweis, dass Jesus wirklich leibhaftig auferstanden ist. Es hätte ja einer bloß einen Spaten nehmen müssen und noch das alte Totengerippe von Jesus rausholen müssen, wenn er noch im Grabe lag. Nein, er war so auferstanden. Es hat doch die erste Christengemeinde erschüttert, dass sie es gar nicht fassen konnten, als eines Tags ein Mann in der Gemeinde sich hinten hinsetzt und sich vorstellt, Saulus von Tarsus. Und dann rennen die alle durch den Sakristeiausgang aus der Kirche raus und sagen, jetzt wird's gefährlich, das ist doch der Verfolger. Und er erzählt ihnen, er sei Jesus begegnet. Dann sagen, das gibt's doch nicht. Was ist denn passiert? Und der Mann ist wirklich umgedreht. Die glaubten es dem jahrelang, ja, monatelang kaum, dass er wirklich ein bekehrter Mensch ist, durch den Auferstandenen umgedreht, Erfahrungen gemacht mit ihm. Das Grab ist wirklich leer. Aber wir wollen uns nicht aufhalten, im Rückblick dort stehen zu bleiben, in diesem offenen Grab, das den Leichnam nicht mehr halten kann, sondern wir wollen Erfahrungen machen. Und da ist ja dann die ganze Apostelgeschichte übervoll damit zu erzählen, wie das war. Für die Christengemeinde war das schwer, als sie dann später diesen Paulus hergeben mussten und er in Caesarea in der römischen Haft war. Aber dann haben sie die Berichte vernommen, wie der Paulus da drin, selbst vor den Königen und Landpflegern, mutig bezeugt die Auferstehung von den Toten. So, dass da drin, Sie müssen es nochmal lesen, die hohen Herren auf ihrem Stuhl herumrutschen und dann wurde sie dich heißen und sagen, wir wollen dich im anderen Mal hören, jetzt hör bitte auf, wir wollen nichts mehr hören. Und dann lassen sie den Gefangenen wieder abführen. Sie haben erst gemerkt, diese Welt, die kann überwunden werden durch das große Reden von dem auferstandenen Jesus. Und das haben sie bei jeder Gelegenheit dann wahrgenommen und verkündet, wo sie nur hinkamen. Ein großes Wort. Und sie dürfen eine ähnliche Erfahrung machen, wo sie das weitererzählen und verkündigen. Das dritte noch, ein Auftrag, sagt das schnell weiter. Zweimal wird der Auftrag gegeben. Zuerst der Auftrag von den Engeln, sagt das schnell weiter. Und da heißt es nachher, sie gingen eilends vom Grab weg. Es pressiert. Wir hatten ja unsere Jugendkonferenz für Weltmission an so einem kalten Februarsonntag. Das kann man gar nicht mehr glauben, wie kalt es noch war. Und da waren wir im Freien zusammen und Ulrich Parzani hat die Schlussansprache gehabt und da hat er dieses eindrückliche Bild geprägt von der Blaulichtaktion Gottes. Es pressiert, das Evangelium von Jesus weiterzusagen. Warum denn? In dieser Welt leben so viele Menschen, die mutlos werden, wenn sie doch ein Gespür kriegen, wie heute die Leute, die verliebt sind in die Natur, schier verzweifeln in diesem großen Sterben. Nicht bloß ihres Lebens, sondern auch der Natur. Es ist so eine Hoffnungslosigkeit drin in der Welt, so eine Enttäuschung. Die Leute wissen ja nichts von der Auferstehungskraft Jesu. Sie wissen doch gar nicht, wie alles Sterben überwunden werden kann. Sagt das eilend, macht Krankenbesuche, sucht die Alten auf. Wie ich gerade hier in den Gottesdienst reinkam, war ich so erquickt und erfreut. Ich weiß nicht, 14 Tage ist her, da bin ich zu unserem Vater Motzer gerufen worden und habe gedacht, jetzt liegt er auch im Sterben, wo es mit dem Herzen so arg schwer war. Heute sitzt er wieder da hinten in unserem Gottesdienst. Wir haben doch einen herrlichen Herrn, der hineinredet auch in die Tiefen der Krankheit und wo wir über den Kranken beten dürfen und ihnen die Hände auflegen. Und der Herr gibt uns viele Wunder und Zeichen, auch solche Wunder. Und die anderen, die führt er durch Tiefen hindurch. Ich lese Ihnen vor aus einem Missionsbericht, den ich aus Asien bekommen habe. Mitten in der Gebetsgemeinschaft, die wir zum Abschluss unseres gemeinsamen Bibelstudiums abhielten, fing einer aus unserer Kerngemeinde an, Jesus mit einer fremdartigen Stimme zu verspotten. Nach der ersten Gebetsversammlung der Gemeinde, das ist dort eine Gemeinde unter Stammesleuten, die großen Segen und Sieg über die falschen Geister, über die Dämonen gebracht hatte, muss mein Mitarbeiter ins Krankenhaus eingeliefert werden und ist 3 Monate außer Gefecht. Zu Beginn des evangelistischen Einsatzes mit einem Bibelschulteam begeht ein gerade getauftes Mädchen Selbstmord. Und ein verantwortlicher Leiter kann sich wegen Arthritis nicht mehr bewegen. Er muss im Dunkeln 3 Kilometer weit nach Hause getragen werden, weil unser Auto im Schlamm festsitzt. Zum dritten Mal müssen evangelistische Einsätze im Freien abgesagt werden, weil es stark regnet. Wo ist denn der Auferstandene da? Und dann wird am Ende erzählt, wie sie sich dann dennoch versammeln und ihre Lieder singen und wie sie doch hinausgehen und wie sie erleben, ja, alle dunklen Mächte sind entmachtet im Sieg Jesu. Und Menschen kommen zum Glauben, geht eilend hin, ihr werdet finden, vor euch ist die Tür offen. Und ich brauche mich nicht mehr schrecken lassen. Geht, Christen sind Leute, die in dieser Welt ohne Angst und ohne Furcht stehen können. Wie tief Kreuztrübsal oder Pein, mein Heiland greift allmächtig drein, reißt mich heraus mit seiner Hand, wer mich will halten, wird zu Schand. Und nehmen Sie all die herrlichen Osterlieder, wo das drinsteht, die Hölle und ihre Rotten, die krümmen mir kein Haar. Der Sünden kann ich spotten, bleib allzeit ohne Gefahr. Ich kann dem Teufel ins Gesicht lachen, weil der Auferstandene mein Leben erfüllt und mich stark macht. Amen. Wir singen vom Lied 86, die Verse 4 bis 6. Du auferstandener Herr Jesus Christus, es ist uns peinlich vor dir, Herr, dass wir so oft Angst haben vor dieser Welt, mit all dem, was sie uns schrecken kann, sind es doch nur leere Hülsen. Es ist eine vergehende Welt, eine Welt, die auch vor deinem Gericht keinen Bestand hat. Und da richte unser Auge des Glaubens immer fester auf deine neue Welt, die doch schon angebrochen ist, die uns heute offen steht, die uns umgibt von allen Seiten. Ja, du selbst als der auferstandene Herr willst um uns sein und willst uns durch verschlossene Türen hindurchführen und uns deine Macht erfahren lassen. Herr, wir wollen uns neu von dir senden lassen, auch zu den vielen Verzweifelten und Mutlosen und traurigen Menschen, die um uns her leben. Dann bekräftige unser schlichtes Zeugnis. Du musst das selbst tun als der Auferstandene. Wir können es nicht. Du musst Menschen überwinden und zum Glauben führen. Wir wollen, dass dies heute geschieht. Und wir wollen dich besonders auch bitten, für all die in deiner Gemeinde, die leiden müssen. Wir wissen auch nicht, welche Leiden über die Gemeinde im Sudan kommen werden, nach der neuen Entwicklung. Und doch wissen wir, die Missionare dort und die Christen auch in diesem ganzen Umsturz, auch die vielen Helfer in der großen Not, in deiner schützenden Hand. Du kannst deine Macht auch dort demonstrieren, wo es so aussieht, als wenn alle Teufel los wären. Und wir bitten dich jetzt, dass all die das erfahren, die heute Morgen in großer Bedrängnis leben. Und mach es auch uns bewusst, dass wir fröhlich unsere Loblieder singen können, dir zur Ehre. Und dass wir die Friedhöfe umfunktionieren zu Städten, wo dein Osterjubel ertönt. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und uns sendet nun Jesus in eine Welt, in der er sich mächtig an ihnen erweisen will, als Herr. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.